Guten Abend, ich stelle mich jetzt mal noch kurz vor. Also mein Name ist Annalena, ich studiere in Jura, in Erlangen Jura, so rum. Und habe dieses Vortragsthema, das ich jetzt heute vorstelle, als studienbegleitende Arbeit geschrieben. Und damals auch schon den Vortrag gehalten und wurde jetzt eingeladen, ihn auch hier in diesem Rahmen zu präsentieren. Ich habe ihn auch noch mal ein bisschen überarbeitet, also ich hoffe, er ist jetzt auch so für Nicht-Juristen einigermaßen verständlich, weil das erste Publikum waren nur Juristen, die haben da ja etwas andere Verständnisvorstellungen als jetzt vielleicht hier. Genau, bevor ich jetzt mit File-Sharing, Streaming und Framing selber anfange, sage ich noch kurz erst ein bisschen was Allgemeines zum Urheberrecht. Also Urheberrecht selber bezeichnet einerseits sowohl die rechtliche Materie an sich, das was im Urheberrechtsgesetz geregelt ist, also kurz URHG, werde ich wahrscheinlich öfter sagen, also falls ich das sage, das ist das Urheberrechtsgesetz. Andererseits bezeichnet Urheberrecht aber jetzt auch das Recht, das der Urheber selber an seinen Werken hat. Genau, der eine Grundbegriff, das ist eben der Urheber, der auch in Paragraph 7 drinsteht, das ist einfach der Schöpfer des Werkes, der das Werk eben ja, erschöpft oder erschafft. Und der Werkbegriff ist in Paragraph 2 geregelt, wo dann auch eine nicht abschließende Aufzählung aufgelistet ist, was jetzt alles geschützte Werke nach dem Urheberrechtsgesetz sind. Grundsätzlich versucht das Urheberrechtsgesetz verschiedene Interessengruppen irgendwie zu einer Balance zu bringen. Also man hat natürlich auf der einen Seite den Urheber, der ja möglichst umfassende Rechte an seinem Werk eigentlich behalten will, auch wenn er es sozusagen aus seinem privaten Bereich in die Öffentlichkeit entsendet, dafür natürlich auch vergütet werden möchte. Und auf der anderen Seite hat man eben die potenziellen Werknutzer, die natürlich möglichst unkomplizierten Zugang zu Werken erhalten möchten, möglichst preisgünstigen Zugang zu Werken erhalten möchten. Und das Urheberrechtsgesetz versucht jetzt einerseits die Rechte des Urhebers dahingehend eben einzuschränken, dass auch Werknutzer an den Werken teilhaben können und eben aber andererseits eben dann dafür als Ausgleich einen gewissen Vergütungsanspruch einzuräumen. So, dann fange ich jetzt eigentlich auch schon gleich mit File-Sharing selber an. Ja, das ist, hat es nicht so ganz hingehauen, deswegen nochmal, also in der Vollständigkeit, es sollte erst so ein schöner Effekt mit Übergang werden, aber der hat sich irgendwie beim Übertragen zwischen den verschiedenen Computern verloren. Deswegen mache ich das jetzt so. Es geht damit los, dass man eine Person mit einem internetfähigen Computer hat, der beschließt, er hat jetzt eine bestimmte Datei, also beispielsweise Musik oder Film, und möchte die auf einen Server hochladen. Das ist eine Vervielfältigungshandlung, weil er das danach noch auf dem Server, also auf dem Server noch zur Verfügung hat, andererseits aber weiterhin auf seinem Computer behält. Je nachdem, wie er die Zugangsmöglichkeiten zu diesem Server gestaltet, kann es sein, dass er das Werk öffentlich zugänglich macht. Das ist dann Paragraph 19a in dem kleinen Kreis. Und wenn jetzt andere potenzielle Downloader das Werk da finden und herunterladen, dann finden da weitere Vervielfältigungen statt. Das kann dann nach Paragraph 53 Urheberrechtsgesetz rechtmäßig sein oder nicht, dazu kommen wir dann noch. Das sind also eben die Verwertungsrechte des Urhebers, eigentlich die ausschließlichen Verwertungsrechte, die er eigentlich explizit allen anderen Nutzern einräumen muss, damit es zulässig ist. Genau, da haben wir eben einmal den Paragraph 16 Urheberrechtsgesetz, wo es eben um die Vervielfältigungen steht, die Uploader und Downloader vornehmen, wenn sie eine Datei eben hochladen oder runterladen. Geht also um das Recht, verschiedene Vervielfältigungen herzustellen. Die können vorübergehend sein, die können dauerhaft sein. Beim File-Sharing sind sie dauerhaft. Das Verfahren ist egal, also ob jetzt digital, analog, ist egal und die Zahl ist auch wurscht. Ja, ach doch. Wieso sind denn da jetzt die Balken noch drin? Die Balken hatte ich eigentlich auch gelöscht. Naja, also das ist dann noch das andere eben, das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung. Wenn er es jetzt auf dem Server eben hochlädt und den Server oder den Zugang zum Server nicht so eingestellt hat, dass jetzt nur er drauf zugreifen kann und auch jetzt nicht nur seine Familie oder seine Freunde, dann kann es eine öffentliche Zugänglichmachung sein. Ebenfalls ein ausschließliches Verwertungsrecht des Urhebers, das er eigentlich einräumen muss, damit es zulässig ist. Das Zugänglichmachen an sich bedeutet, dass er das Werk eben auch bereithält, also eine abstrakte Abrufmöglichkeit schafft, damit es sich dann andere Leute eben herunterladen können. Und öffentlich meint man immer dann, wenn jetzt kein persönliches Band zwischen dem Uploader und den Downloadern besteht. Also wenn sich die eigentlich jetzt nicht näher kennen, nicht miteinander befreundet sind, nicht Arbeitskollegen sind, nicht familiär verbunden sind, dann spricht man von einer öffentlichen Zugänglichmachung. So, Moment, das hat eigentlich ganz gut gepasst, die weiße Seite. So, ja, jetzt ist es eben schon bereits angedeutet worden, es kann unter Umständen sein, dass man für die Vervielfältigung, die man vornehmen möchte, keine explizite Zustimmung des Urhebers braucht. Das ist ein entsprechender Paragraph im Urheberrechtsgesetz, der einen von dieser Zustimmungsvoraussetzung unter bestimmten Umständen freistellt. Und das ist der Paragraph 53, die Vervielfältigungen zum privaten und zum sonstigen Gebrauch. Zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch auf beliebigen Trägern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienen, also privat, soweit nicht zur Vervielfältigung eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugänglich gemachte Vorlage verwendet wird. An der Norm sind jetzt ein paar Begriffe, die ich hier jetzt nochmal aufgelistet habe, die ein bisschen unklar sind, wo man ein bisschen dran rumschrauben kann, wie man sie jetzt genau verstehen kann. Eine Frage ist eben, wie viel jetzt genau eigentlich einzelne Vervielfältigungen sind. Das ist so ein schöner Begriff, den kann man so ein bisschen in die eine Richtung schieben. Man kann ihn ein bisschen in die andere Richtung schieben, wenn man ihn auslegt. Die eine Variante, wie es jetzt der Bundesgerichtshof mal angedacht hat, war, dass einzeln bedeutet, dass es maximal 7 Vervielfältigungen sind von einem Werk. Das finden manche in der Literatur zu hoch. Also die sagen, das reichen eigentlich 3. Und dann gibt es welche, die sagen, das ist zu starr, das muss man im Einzelfall auslegen, da kann man dann drüber diskutieren, ja, ob das jetzt dann in der Familie ist, ob es verschiedene Sportmannschaften sind und wenn ja, wie lang oder wie fest die dann zusammenspielen müssen, da kann man dann ja, sich damit befassen, das kann dann im Prinzip sich jeder so selber überlegen, wie er das gerne hätte, aber wenn es der Richter anders sieht, dann hat man halt das Problem, dass er das anders gesehen hat. Zum privaten Gebrauch bedeutet eben nicht zu gewerblichen Zwecken, also um kein Geld damit verdienen. Sonstiger eigener Gebrauch ist in Absatz 2 drin, das ist dann, also habe ich mich jetzt in der Arbeit nicht damit befasst, deswegen lasse ich das jetzt hier auch weg. Und was jetzt noch sehr, also Juristen sehr viel Spaß an dieser Vorschrift macht, ist die Vorgabe, dass es keine offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder offensichtlich rechtswidrig zugänglich gemachte Vorlage ist. Die Intention dahinter ist klar, das kam so circa 2008 einfach auf, nachdem man die ganzen einschlägigen Erfahrungen mit verschiedenen File-Sharing-Plattformen gemacht hatte, wo dann die Leute einfach wussten, ja, wenn ich da drauf gehe, dann lade ich mir urheberrechtswidrig ein Werk runter und zahle dem Urheber nichts dafür und dann dachte sich der Gesetzgeber, das schreibt er jetzt noch mit rein, aber ja, offensichtlich ist halt Auslegungssache. Ja, bitte?
Welche Gesetze spielen mit rein, wenn dieses Werk Sicherungen hat, dass es nicht kopiert werden soll?
Das kommt später, da habe ich noch was. Das kommt dann, kommt noch. Ja, genau, dieses Offensichtliche, da fragt man sich eben, soll man das jetzt generell bestimmen, also objektiv, losgelöst von einem bestimmten Nutzer oder soll man es an den jeweiligen Nutzer anpassen? Da gibt es natürlich eine extrem hohe Bandbreite an Versiertheiten, also es gibt welche, die sehen das natürlich sofort, dann gibt es andere, die sind nicht so erfahren, denen drängt sich das dann nicht auf und ja, da gibt es eben grundsätzlich Probleme mit, die dann die Norm an sich jetzt nicht so recht sicher auslegbar machen. Na? Genau, so, also wenn jetzt Verwertungsrechte des Urhebers betroffen wurden und er keine Einstimmung keine Zustimmung gegeben hat, dann gibt es einmal zivilrechtliche Ansprüche. Also zivilrechtlich bedeutet der Urheber gegen den derjenigen, der sein Recht verletzt hat, oder eben gegen sogenannte Störer. Das erkläre ich gleich noch. Die werden dann auch jeweils strafrechtlich untermauert. Also wenn dann der Staatsanwalt nach einem Arbeiten der Ermittlungsbehörden jemanden eben anklagt und der Richter ihn dann zu Geldstrafe oder Freiheitsstrafe verurteilt. Und die Zivilrechtlichen befassen sich eben mit der Möglichkeit des Urhebers, gegen diejenigen direkt vorzugehen. Einmal eben gegen die File-Sharer selbst, also gegen die Uploader, und gegen die Downloader, die eine offensichtlich rechtswidrige Vorlage verwendet haben. Ist natürlich jetzt das Problem im Internet, dass man die mitunter nicht so leicht ausfindig machen kann, weil sie nur anonym agieren. Deswegen hat man unter bestimmten Voraussetzungen auch einen Anspruch gegen die sogenannten Störer. Störer bedeutet, die verletzen jetzt nicht selbst die, also nicht die Urheberrechte selbst, aber sie erschaffen eine Möglichkeit, damit andere über die zum Beispiel von ihnen zur Verfügung gestellte Infrastruktur Rechte verletzen können. Und es wäre ihnen eigentlich möglich und auch zumutbar, diese Verletzungen durch andere zu unterbinden. Es können jetzt zum einen mitunter der Inhaber des Internetanschlusses sein, wobei das jetzt relativ selten vorkommt, weil man da schwer nachweisen kann, dass er sich jetzt irgendwas hat zu Schulden kommen lassen. Also das wäre jetzt zum Beispiel, dass er den Zugang zu seinem Internet nicht genug sichert, sowas. Aber da ist eben das Problem, meistens kann er sich eigentlich relativ schnell da aus der Affäre ziehen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, gegen die Anbieter von Tauschbörsen natürlich selber vorzugehen, also gegen die File-Sharing-Tauschbörsen, die das im Internet anbieten. Und man kann versuchen, gegen die Provider vorzugehen. Also sehr beliebt sind dann die sogenannten Host-Provider, also diejenigen, die Platz für die Webauftritte Dritter zur Verfügung stellen. Nee, Quatsch, die meine ich gar nicht. Die Sharehoster, die meine ich. Die da eben eigentlich auch Platz für Webauftritte Dritter zur Verfügung stellen. Oder, Entschuldigung, mit dem Technischen, da komme ich immer etwas durcheinander. Passt so, okay. Genau, die stellen eben die ich nenne es jetzt mal Infrastruktur zur Verfügung, über die dann andere eben ihre eventuell urheberrechtswidrig zur Verfügung gestellten Dateien zugänglich machen können. Da ist jetzt bei den Gerichten oder in den Gerichten untereinander sehr umstritten, inwieweit da jetzt Prüfungspflichten auf diese File-Hosts dazukommen. Also das reicht von einer extrem starken, extrem hohen Prüfungspflicht bis zu einer, nicht so hohen Prüfungspflicht, beziehungsweise, also es gibt ein Gericht, vor allem das OLG Düsseldorf, das hat mal gesagt, so ein automatisierter Filter ist eigentlich nicht zumutbar und effektiv, um da jetzt potenzielle Dateien finden zu können, die gegen ein Urheberrecht verstoßen. Dann gibt es dem File-Hoster, also der eigentlich nicht die urheberrechtswidrigen Dateien zur Verfügung stellt, aber den Raum dafür. Also zum Beispiel RapidShare, falls bekannt, hat die Möglichkeit geboten, dass Dateien anonym über ihre Webseite ausgetauscht werden können, dass man sie hochlädt und runterlädt, und da waren halt häufig eben urheberrechtliche Werke betroffen, die da halt illegal kostenlos verteilt wurden. Und da war eben die Frage, inwieweit RapidShare jetzt prüfen kann vorher oder prüfen muss, ob diese bereits angesprochene urheberrechtswidrige Datei, ob die jetzt noch oder wieder auf ihre Server gelangt ist und ob sie die dann löschen müssen. Und inwieweit das eben geprüft werden kann, ja.
Einverhalten sind auch E-Services, die zum Beispiel nur Verbindungen herstellen, also sagen, er hat die Datei
bei Kino. Die können, glaube ich, auch betroffen sein, ja. Das ist... Ja, doch, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die genau heißen, aber das ist... Ich glaube schon, aber es kommt dann, glaube ich, wieder ein bisschen drauf an, wie sie es genau technisch umgesetzt haben. Ja?
Also so ganz unjuristisch kann ich mir das so vorstellen, jeder, der ohne großen Aufwand was dagegen machen könnte, aber es nicht tut, und man macht diese Vorschrift, dann das Mainpicking oder so.
Mitunter, ja. Also da ist eben, ja, es ist wie gesagt sehr strittig und die Gerichte entscheiden da mitunter auch selber sehr unterschiedlich. Also Gerichte, die es jetzt eher urheberfreundlich auslegen, könnten mit der Norm im Prinzip mehr oder weniger jedem ans Bein pinkeln, ja. Aber das ist jetzt nicht bei allen so. Also die Möglichkeit, jedem ans Bein zu pinkeln, die wird dadurch geschaffen, das stimmt. Ja. Genau, also da ist eben sehr, sehr schwierig, da jetzt genau einen Pflichtenkatalog festzumachen, die diese Sharehoster jetzt erfüllen müssen, damit sie sich definitiv aus der Affäre ziehen können. Es ist auch dann dazu noch sehr umstritten, was jetzt passiert, wenn im Zuge dessen eigentlich zulässige Dateien aus Versehen gelöscht werden, weil halt jetzt beispielsweise das Filtersystem falsch angeschlagen hat oder weil die Mitarbeiter, die das jetzt irgendwie händisch kontrollieren, sich da irgendwie verlöschen sozusagen. Und also der Bundesgerichtshof zum Beispiel sagt, naja, das kann halt passieren. Und der Europäische Gerichtshof wiederum sagt, grob vereinfacht, naja, es ist, tangiert dann eigentlich schon die Informationsfreiheit, die die Bürger haben, wenn da jetzt Dinge gelöscht werden, die da eigentlich stehen dürften, weil irgendwas falsch funktioniert hat. Also der EuGH zum Beispiel hält es auch nicht für gut, wenn jetzt das Gericht den Anbietern, also den Filehostern, auferlegt, was sie jetzt da konkret tun müssen, sondern er fände es einfacher, wenn die Anbieter selber quasi entscheiden, wie sie das eigentlich effektiv durchführen können, also effektiv ihre Dateien prüfen können, um Urheberrechtsverstöße zu minimieren. Das war das. Mal kurz gucken. Ja, genau, den Auskunftsanspruch, den wollte ich noch kurz erwähnen, Paragraph 101 Urheberrechtsgesetz. Es ist ja prinzipiell so, dass man vielleicht dann nur irgendwie die IP-Adresse oder den Username oder den Nickname eines bestimmten Uploaders oder Downloaders hat und unter bestimmten Voraussetzungen hat dann eben der Urheber auch einen Anspruch auf Auskunft gegen den Filehoster. Ja. Ist aber, also diese Norm, die wollte ich jetzt kurz mal erwähnen, damit man sie mal gesehen hat, aber die ist insgesamt jetzt nicht auf so viel Gegenliebe unter den Juristen gestoßen, weil sie zum einen eher schwammig formuliert wurde und
Auskunft worüber?
Wer jetzt zum Beispiel, also wenn man die IP-Adresse hat, wem quasi die IP-Adresse gehört. Ja, oder der, Entschuldigung, ja, das ist, wie gesagt, das ist die technischen Feinheiten, da kommt man manchmal etwas durcheinander. Gegen den dann, vielleicht habe ich es mir auch falsch, ja, ich glaube, ich habe es mir falsch aufgeschrieben. Also ja, eben zum Beispiel jetzt sowas, dass man mit der IP-Adresse dann zum gehen kann und der einen dann unter bestimmten Voraussetzungen sagen muss, wer da dazugehört, was.
Also muss der andere ja erstmal rausgeben, welche IP-Adresse das war. Der Fall lauscht.
Ja, genau, das ist doch genau das.
Das ist alles, was sie gemeint hat wahrscheinlich, oder?
Also, ja.
Also im Prinzip alle Tür zwischen sie.
Genau, ja, also genau, ja, genau, einfach so, so ist es. Gegen diese Beteiligten.
Aber es kann ja auch sein, dass der Feinhausstück gar nicht weiß, von welcher IP er das kann.
Das kann sein, vielleicht hat er auch irgendwas anderes und muss dann versuchen, mit dem anderen Informationsschnipsel den Rest zu kriegen. Aber der Gedanke dahinter ist, dass er das unter diesen Voraussetzungen dann bekommt, was ihm halt vielleicht mitunter dann auch nicht wirklich was bringt. Aber es theoretisch hätte er diesen Anspruch.
Also ich kenne das halt, so CCC beträgt einen Torso und da kommt ab und zu dann mal irgendwas drüber, so von wäre ja von eurem Torso oder kam mal wieder irgendwas. Ja, wer war denn das? Ja, wissen wir nicht.
Ja, wenn es der andere halt nicht weiß, dann hat man Pech gehabt, aber falls er es weiß,
also
dann...
So ja. Die Kommunikation dann halt, aber
ja.
Das kann sich auf einmal in Deutsch, ne?
Ja, ja. Kann ich mir vorstellen, wie es klingt. So, ja, also wie gesagt, der Urheber hat zwar theoretisch verschiedene Rechte, praktisch stellt sich halt dann das Problem, erwischt er wirklich jemanden, der ihm das dann leistet, und falls er Angst hat, dass er diese Person nicht erwischt, kann er theoretisch technische Maßnahmen verwenden, die dann sein Werk schützen, beziehungsweise seine Verwertungsrechte. Das ist das, was da oben vorhin mal angesprochen wurde. Das ist der Paragraph 95a. Also wirksame technische Maßnahmen zum Schutz eines nach diesem Gesetz geschützten Werkes oder eines anderen nach diesem Gesetz geschützten Schutzgegenstandes dürfen ohne Zustimmung des Rechtsinhabers nicht umgangen werden, soweit dem Handelnden bekannt ist oder den Umständen nach bekannt sein muss, dass die Umgehung erfolgt, um den Zugang zu einem solchen Werk oder Schutzgegenstand oder deren Nutzung zu ermöglichen. Ich erläutere ich werde jetzt noch so ein bisschen die ganzen juristischen Termini da drin erläutern. Ich weiß nicht, also falls es...
Würde ich schon mal die 95a gegen das Recht auf Vervielfältigung zum privaten Zwecke aufheben?
Der 53, ja, Moment.
Ich würde gerne wissen, wie beide zusammenspielen.
Also ich darf... Kommt noch. Kommt noch, ja, also... Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, frag einfach und ich sag dir dann, ob es noch kommt oder ob ich es gleich beantworte.
Ja, private Vielfältigung.
Die Zusammenhänge, okay. Ja, dann mache ich es jetzt einfach so, ich erkläre kurz die technischen Maßnahmen und sage dann, wie die zusammenhängen, wenn das in Ordnung ist. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, worüber man sehr gut diskutieren kann. Ach, verdammt, das war die falsche. Bisschen sportliche Herausforderung muss da quasi vorhanden sein. Ne? Ach, wo ist es denn jetzt?
Also was ich neulich mal gehört habe, ist irgendwie, dass der DVD-Kopierschutz wohl nicht mehr als wirksam angesehen wird, wohingegen Blu-ray-Kopierschutz schon, aber ist für mich, also für mich als End-User ist das dasselbe. Ich würde das reinklicken bei der Software auf Kopieren. Und dann ist es also, ja, deshalb, also ich weiß nicht, ob man das so als End-User irgendwie unterscheiden kann, was da wirksam ist oder nicht.
Ja, also man sagt jetzt grundsätzlich, wirksam bedeutet so eine gewisse Gestaltungshöhe, sage ich jetzt mal, sollte schon vorhanden sein, weil sonst wirklich auf Zugangskontrolle vom Urheber hinausläuft. Aber es bedeutet nicht, dass es jetzt überhaupt nicht möglich ist, dass irgendjemand jemals diese Software umgehen kann, weil ich glaube, eine Software, die niemals umgangen werden kann, gibt es wahrscheinlich zumindest im Moment noch nicht, und wenn, dann gibt es sie wahrscheinlich nicht mehr lange. Und ja, weil sich da vielleicht jemand sportlich jetzt herausgefordert fühlen könnte, statt irgendwie davon abgehalten, irgendetwas zu vervielfältigen. Aber der Grundgedanke dahinter ist, einen gewissen Mindeststandard, aber nicht totale Unumgänglichkeit. Außerdem bedeutet es auch, dass der Urheber es wirklich zum Schutz einsetzt, also nicht nur, um jetzt irgendwie beispielsweise sein Marketing zu kontrollieren oder dergleichen. Wenn es das auch mit kontrolliert, ist es in Ordnung, aber der primäre Zweck sollte eigentlich der sein, dass er es eben vor Vervielfältigung oder vor einem ungewünschten Zugang schützt. Und genau der Zugang bzw. die Umgehung technischer Maßnahmen findet natürlich ohne Zustimmung des Rechtsinhabers statt. Wenn der Rechtsinhaber sagt, ja, naja, ich habe da zwar jetzt einen Schutz drauf, aber umgehe ihn mal, dann ist das auch in Ordnung. Und das Ziel der Umgehung sollte sein, dass entweder der Zugang oder die Nutzung eines Werkes ermöglicht wird. Und es steht auch drin, dass dem Handelnden bekannt sein muss, dass er gerade eine technische Maßnahme umgeht. Kann man jetzt natürlich wieder fragen, ist eine Maßnahme, bei der er das mich nicht merkt, eine wirksame technische Maßnahme? Aber das ist so der Grundgedanke dahinter.
Diese Ziel der Umgehung heißt es, wenn ich das jetzt nur, um mal auszuprobieren, ob es funktioniert, zu umgehen mache, dann ist das nicht illegal, oder?
Muss mal kurz drüber nachdenken. Ich glaube, dass das tatsächlich zumindest mal irgendein Kommentarschreiber oder Artikelschreiber aus dem juristischen Fach so gesehen hat. Wenn man es nur mal macht, um zu gucken, ist das eine wirksame technische Maßnahme oder funktioniert das oder ist das anstrengend, wäre es theoretisch in Ordnung, weil man es ja nicht macht, um den, naja, gut, um den Zugang zu ermöglichen, eigentlich schon. Aber ja, das ist. Moment, ich gucke noch mal kurz. Also ich glaube, praktisch wird man das dann...
Nur um denjenigen, der eine Software einsetzt, um das zu tun, oder auch um denjenigen, der das Software schreibt?
Ich meines Erachtens beides. Weil ja auch der die Software schreibt, eigentlich eine technische, also eine technische Maßnahme geht.
Der will ja gar nicht irgendeine Werk nutzen.
Naja, aber ermöglicht es ja, dass andere ein Werk nutzen.
Ja, aber vielleicht macht er es, um seinen eigenen Kopierschutz zu umgehen.
Dann ist er ja der Rechtsinhaber eigentlich. Und
ja, aber vielleicht kann man das auch anwenden auf andere.
Bitte? Ja, man vervielfältigt das ja dann. Ja, wenn es Werkqualität aufweist. Also wenn man dann immer noch sieht, es ist jetzt Film XY, der eigentlich nicht so ohne weiteres kostenlos ins Internet gelangen sollte, dann ist es eine Vervielfältigung.
Es geht ja nur gar nicht darum, dass er das Video hinterher veröffentlicht, sondern er umgeht halt die technische Maßnahme.
Ja, sagen wir mal, wenn es aus einer offensichtlich rechtswidrigen, nicht offensichtlich rechtswidrigen oder aus einer rechtmäßigen Quelle ist, dann darf er es ja zum privaten Gebrauch einzeln vervielfältigen. Ja?
Er darf auch seine Bildschirm fotografieren.
Prinzipiell, ja.
Wie ist es denn, wenn die Gesetze Ländergrenzen überschreiten? Also wenn die Quelle der Software in den USA sitzt, dann auch nur in Deutschland?
Dann findet die Rechtsverletzung in Deutschland statt, weil er es ja in Deutschland runterlädt. Dann geht es nach deutschem Recht.
Wenn ich mir die DVD aus dem Bücherei aus deinem Video kopiere, ist das eine rechtswidrige Kopie oder?
Zum privaten Gebrauch einzeln. Für dich selber müsste es gehen.
Also das ist jetzt halt, glaube ich, wieder dieses Beispiel, was ich neulich im Chaos Radio war, das halt, dass DVDs halt eben wohl nicht als wirksamer Schutz.
Es gab mal, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der hieß, ich glaube CSS oder so, der ist halt irgendwann vor 10 Jahren, circa 8 bis 10 Jahren oder so geknackt worden. Da weiß halt inzwischen jeder, wenn der drauf ist, wo er das Programm suchen muss, um diesen Schutz zu knacken. Das hat, glaube ich, inzwischen nicht mehr den Status einer wirksamen Maßnahme.
Genau, aber die haben halt in derselben Sendung gesagt, dass es bei Blu-rays eben anders ist, dass es da auch irgendwie zum privaten Gebrauch nicht ging. Ich weiß nicht, wie gut die sich damit auskannten, aber das ist das.
Also es ist prinzipiell so, dass dieser Schutz technischer Maßnahmen tatsächlich der Privatkopie vorgeht. Also wenn man die umgeht, dann ist auch eine eigentlich ansonsten zulässige Privatkopie nicht zulässig.
Okay,
ja. Das ist ein bisschen das Ärgerliche daran, weil der Nutzer eigentlich das Recht hätte, sich eine Kopie anzufertigen, es aber nicht darf, wenn er eine technische Maßnahme umgehen müsste. Das ist ja so politisch gesehen so ein bisschen das Hauptproblem an dieser Norm. Ja?
Ich habe noch eine ganz kurze Frage zu dem Rechtsinhaber. Mhm. Ist das jetzt der, der das Werk geschaffen hat, oder der die exklusive, wie heißt das, Nutzungsrechte hat?
Verwertungsrechte. Also Rechtsinhaber meint beides. Das ist so der Oberbegriff Rechtsinhaber und dann drunter entweder der Urheber oder derjenige, der die Verwertungsrechte. Das kommt darauf an, wie sie es untereinander im Vertrag vereinbart haben.
Also meistens sind es exklusive Nutzungsrechte.
Ja, meistens schon. Also der Urheber gibt dann, glaube ich, seine Nutzungsrechte an die Verwertungsgesellschaft ab. Dann nicht, ja.
Wenn aber jetzt der Künstler sagt, hey, meine Fans laden alles mal runter, illegal, dann ist der Richter offensichtlich
erzielt,
oder?
Aber das ist
irgendwo
ein Problem
von technischen Maßnahmen. Ja, ja, für den, der es hochgeladen hat, aber nicht für den, der es hochgeladen hat,
oder? Das ist die Idee anders. Ich
weiß was nicht. Ja, wenn es aber in so einem 3 auf die Erstellungsstellung wäre, sind wir offensichtlich erzielt, oder? Wenn der das so aufgehoben hat, der Künstler.
Also offensichtlich rechtswidrig ist es dann wahrscheinlich nicht, also zumindest ist es dann nicht mehr offensichtlich. Es kann natürlich jetzt noch rechtswidrig sein, es kommt dann so drauf an, was jetzt der Künstler mit seiner Verwertungsgesellschaft vereinbart hat. Aber es kann natürlich sein, dass dann so das Offensichtliche wegfällt, weil man sich denkt, ja, es ist ja eigentlich der Künstler, das ist sein Werk, sein Lied, sein Film. Das könnte sein. Da gab es jetzt aber, glaube ich, keinen Fall, also mir wäre jetzt keiner bekannt, deswegen wüsste ich jetzt nicht, wie es genau entschieden würde. Ja, okay. Also er ist mir jetzt nicht begegnet bei meinen Recherchen, scheint jetzt irgendwie zumindest das deutsche Urheberrecht nicht so betroffen zu haben. Genau, gibt es da jetzt noch Fragen dazu? Ja?
Sozusagen der Gute darf es, der Böse darf nicht. Also wenn ich ein Ziel habe, wie soll ich sagen, also da ist ein bisschen die Intention vom Täter mit ausschlaggebend, ob es jetzt erlaubt ist oder nicht. Wie kann man vor Gericht das sozusagen
ich verstehe das eigentlich anders. Ja.
Ich verstehe das so, dass dieses Umgehen von technischen Maßnahmen sozusagen als Ausnahmeverbot für die Privatkopie gilt. Also du darfst Privatkopie machen, außer du umgehst technische Maßnahmen.
Ja, so rum ist es. Es muss. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wer jetzt in dem Fall beweisen muss, was der vorhatte. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn er das macht und jetzt irgendwie dann anschließend entsprechend verwendet, dass man dann einfach unterstellt, dass er vorhatte, dass er das wegen der Umgehung unternommen hat. Okay, dann bin ich jetzt mit File-Sharing fertig. Dann kommen wir jetzt zum Streaming. Streaming bedeutet ja, dass wörtlich übersetzt das Strömen von Daten, also ganz wörtlich übersetzt, das ist, der Computer lädt den Film oder das Lied runter und gleichzeitig spielt das aber bereits ab. Dazu cached er die Datei. Das ist jetzt keine dauerhafte Kopie, sondern eine sogenannte flüchtige Kopie. Das macht jetzt erstmal für den Uploader, der das Werk auf den Server lädt und zugänglich macht, keinen Unterschied. Der macht eigentlich dasselbe wie beim File-Sharen. Der Empfänger zunächst auch, weil er ja eine Vervielfältigung herstellt. Das ist zwar eine flüchtige Vervielfältigung, aber auch eine Vervielfältigung im Sinne des Paragraph 16. Allerdings gibt es jetzt speziell beim beim Streaming die Frage, ob das dann eventuell nach dem Paragraphen 44a eine privilegierte flüchtige Vervielfältigung ist. Der Paragraph 44a regelt die sogenannten vorübergehenden Vervielfältigungshandlungen, die auch da nicht rechtswidrig sind, wenn der Urheber jetzt nicht zustimmt oder nicht davon weiß. Voraussetzung ist, dass die Vervielfältigungshandlungen flüchtig oder begleitend sind. Also jetzt eben beim Stream beispielsweise, dass der Computer das in den Cache lädt, aber anschließend wieder löscht nach einer bestimmten Zeit, ich glaube beim Herunterfahren. Diese Vervielfältigung muss einen integralen und wesentlichen Bestandteil eines technischen Verfahrens darstellen, also muss jetzt nichts Unvermeidbares sein, aber es muss schon irgendwie zu dem Vervielfältigungsverfahren dazugehören, zu dem technischen Abspielverfahren dazugehören, dass es vorübergehend vervielfältigt wird. Voraussetzung ist, dass der alleinige Zweck dieser Vervielfältigung ist entweder die Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch einen Vermittler oder eine rechtmäßige Nutzung des Werkes zu ermöglichen. Und diese Vervielfältigungen dürfen keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung haben. Für Streamen interessant ist jetzt für Nutzer des Werkes die Nummer 2. Die Nummer 1, das betrifft die Internetanbieter, weil das ja mal zwischendurch durch die Leitung hindurch muss, damit es beim anderen Computer ankommt. Bei der rechtmäßigen Nutzung wird jetzt zwischen den Juristen schön gestritten, weswegen Streaming auch als Graubereich betrachtet wird, ob das jetzt eigentlich da hinauszulesen ist, dass das Angucken oder das Herunterladen, das flüchtige Herunterladen eines Streams auch Urheberrechte verletzt oder nicht. Das ist die große Frage. Die einen sagen, ja, man greift auch dann in Urheberrechte ein und bräuchte eigentlich eine Zustimmung beziehungsweise lädt es rechtswidrig herunter, auch wenn es nur vorübergehend ist. Also auf gut Deutsch, Empfänger eines Streams sind nach dieser Norm nicht ausgenommen und machen sich eigentlich einen Urheberrechtsverstoß zunutze. Die anderen sagen, so wie die Norm jetzt ist, privilegiert sie Streamende, also Empfänger des Streams. Ja?
Ich weiß nicht, ob du das dazu kommst, aber das Aufzeichnen des Streams.
Das ist ja dann eine dauerhafte Kopie, sind wir wieder bei.
Also, es gibt eine nicht dauerhafte, zum Beispiel in Teams wie Spotify oder Netflix und schreibt mir halt ein Programm, der dieses quasi aufzeichnet. Ist das dann irgendwie der Umgehung von technischer Maßnahme wahrscheinlich?
Eventuell, aber es ist halt auf jeden Fall eine dauerhafte Kopie oder eine dauerhafte Vervielfältigung. Wenn es nicht nach 53 gesichert ist, dann ist es rechtswidrig. Ja, wenn das ist, ja, also wenn man es natürlich von dem Dienst, dauerhaft. Achso, ja, ich glaube, Netflix bietet das auch an, dass man es runterladen und offline gucken kann, ne? Oder ich dachte mal,
Spotify macht das, glaube ich.
Oder Spotify, ja. Also manche Dienste bieten das an, dass man es auch offline gucken kann, also nicht währenddessen streamen muss, sondern so eine offline verfügbare Kopie anfertigt. Wenn die Rechte des Urhebers oder seiner Verwertungsgesellschaft haben, dann ist es natürlich rechtmäßig, dass man sich die runterlädt. Genau. Gibt es da jetzt Fragen zur Rechtmäßigkeit des Streamings oder hat es jeder verstanden? Ich glaube, ich habe es ein bisschen falsch rum angefangen, aber okay. Ansprüche des Urhebers sind dann eigentlich im Wesentlichen dieselben wie beim File-Sharing, also gegen den Uploader hat er sie eben wegen Vervielfältigung und Zugänglichmachung. Bei den ganzen Providern und so weiter eben unter den entsprechenden Umständen. Und beim Empfänger kommt es dann wieder darauf an, ob man jetzt rechtswidrig zugänglich gemachte Streams nach 44a privilegiert oder nicht. Gibt es da Fragen dazu? Ja? Das ist eigentlich jetzt wieder wie beim File-Sharing, also sie schaffen die Infrastruktur und kann dann halt unter Umständen sein, dass sie gewisse Pflichten haben, wie sie da eben Urheberrechtsverstöße minimieren, verhindern, beseitigen, in Zukunft verhindern können.
Also mit Provider ist gemeint der Betreiber von diesen Servern.
Ja.
Und der Provider, der das auch rein.
Ja, wobei der, glaube ich, selten haftbar gemacht wird. Könnte mir jetzt an keinen Fall erinnern.
Was heißt denn nochmal?
Also der Internet-Service-Provider, der muss irgendwann auf Anfrage, wenn er dann das IP-Adress hat, dann muss er, kann er danach zum IP-Adress der Rechtshaber zum Provider gehen und sagen, hey, wer hat zu dieser Zeit diese IP-Adresse?
Ja, aber das wird doch bestimmt eine Zwei-Hilfe-Rechtsregel, oder?
Das ist genau die gleiche Geschichte, wie wir vorher hatten.
Das ist der Auskunftsanspruch wieder, den der Urheber unter Umständen hat.
Also wenn ich sagen kann, er hat zu diesem Zeitpunkt mit dieser E-Mail-Adresse heruntergeladen, meinen Links, gib mir dann bitte die Daten von diesen Personen, damit ich ihn vergleichen kann.
Genau.
Ja, aber vielleicht darf der Provider gar keine Daten haben. Oder hat keine.
Wenn er keine hat, dann ist Pech, aber ich verstehe es so, als würde die Anspruch existieren.
Prinzipiell ja. Okay. Ja, dann bin ich nämlich schon beim Framing. Genau. Also das ist dann schon der letzte Punkt, das sogenannte Framing. Das funktioniert jetzt technisch ein bisschen anders wie beim File-Sharing und beim Streamen. Es geht damit los, dass es verschiedene Linkarten prinzipiell erstmal gibt. Einmal der sogenannte Surface-Link, das ist beispielsweise ulm.ccc.de, das ist ja so die Oberadresse, und der Deep-Link ist dann / Chaos-Seminar beispielsweise. Da gibt es ja jetzt verschiedene Arten, wie ein Betreiber einer Webseite die in seine Website hineinbauen kann. Also die eine Variante ist eben, er schreibt explizit hin, ja, liebe Besucher meiner Website, klickt doch mal auf diesen Link. Da sieht dann der Nutzer sofort, ja, das geht jetzt von der Webseite, auf der ich gerade bin, runter auf eine andere Webseite, eventuell auf einen anderen Server. Und es gibt aber auch Möglichkeiten, dass man das ein bisschen einbettet gestalterisch, sodass es dem Website-Besucher nicht klar ist, dass er jetzt eigentlich den Inhalt eines fremden Servers aufruft. Das ist dann der sogenannte Inline-Link, mit dem er das in den Quelltext der eigenen Website einbauen kann. Und davon eine Unterart ist der sogenannte Frame-Link. Also Frame bedeutet auf Deutsch Rahmen, das ist Englisch, und dann baut man praktisch so einen Rahmen und kann dann da urheberrechtlich jetzt relevant entweder ein Lied oder ein Video einbauen. Und der Nutzer merkt es eben nicht und denkt unter Umständen, dass das jetzt eigentlich auch noch vom Webseitenbetreiber, auf dessen Webseite er sich gerade befindet, kommt. Ja, das war jetzt so ein bisschen die Grafik, wo ich mich gefragt habe, wie man das eigentlich visuell aufbereiten kann. Aber ich hoffe, es hat jetzt jeder verstanden, wie es so ungefähr, okay.
Nee, was war Inline-Link nochmal im Gegensatz zu dem Frame-Link?
Also soweit ich das verstanden hatte damals, ist der Frame-Link eine Unterart. Also Inline-Link bedeutet einfach nur, dass man es einbettet, und Frame-Link ist, wenn man es eben über einen sogenannten Rahmen macht. Kann jetzt natürlich sein, dass das vielleicht von euch manche besser erklären können. Aber ja, es ist.
HTML gesprochen ist ein Inline-Link das Einbetten eines Bildes und ein Frame-Link das Einbetten einer Seite, die weitere Inhalte enthält, würde ich sagen.
Ach so, okay. Die letzten zwei sehen halt so aus, als gehört es zu der Homepage.
Genau, das ist. Also das urheberrechtlich relevante Problem entsteht dann, wenn jetzt für den Webseitenbesucher nicht klar ist, dass das nicht von der eigentlichen Webseite kommt, auf der er sich gerade befindet, sondern von einer anderen Webseite da so reingeladen wurde. Man ist sich jetzt prinzipiell relativ einig, dass es ein Urheberrecht betreffen kann. Man ist sich aber noch nicht so hundertprozentig sicher, welches es jetzt ist. Also die Vervielfältigung selber schließt man aus, weil es bleibt ja definitiv auf dem Server des anderen Anbieters drauf. Also der Website-Nutzer, der da den Frame einbindet, der vervielfältigt ja nichts. Es kann dann eine Vervielfältigung bei demjenigen anfallen, der es aufruft, aber dann sind wir wieder bei Paragraph 44a, also der vorübergehenden Vervielfältigung. Die eine Frage ist jetzt, wofür einige in der Literatur sich aussprechen, ob es eine öffentliche Zugänglichmachung ist, nach Paragraph 19a Urheberrechtsgesetz, den ich ja vorhin beim File-Sharing schon mal erwähnt hatte, wenn man das Werk der Öffentlichkeit zugänglich macht, dadurch, dass man es bereithält zum Abruf durch andere. Das Problem ist jetzt da so ein bisschen die Gesetzeslage im Deutschen. Also die EU-Richtlinie, auf der der 19a das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung basiert, hat eigentlich neben diesem Zugänglichmachungsrecht für den Urheber auch noch ein Abrufübertragungsrecht vorgesehen gehabt. Das hat aber der Gesetzgeber nicht mit aufgenommen, und zwar bewusst nicht aufgenommen. Also er wollte mit dem Paragraph 19a eigentlich wirklich nur die Zugänglichmachung regeln. Da gibt es jetzt verschiedene Lesarten, ob es da jetzt dann das Abrufübertragungsrecht mit reinfällt oder nicht. Die einen sagen, ja, fällt mit drunter, weil er macht es ja eigentlich zugänglich, im Prinzip einer neuen Öffentlichkeit, weil jetzt vielleicht Leute, die das Werk vorher nicht gesehen hätten, dadurch, dass es jetzt eingebunden ist, darauf aufmerksam werden. Die anderen sagen, naja, er kann ja eigentlich nicht kontrollieren, ob das Werk jetzt weiterhin abrufbar ist auf dem anderen Server, da hat er keine Einflussmöglichkeiten drauf, und für die bedeutet öffentliches zugänglich machen, aber dass er das eigentlich beeinflussen kann, ob das jetzt auf dem Server selber verfügbar ist oder nicht.
Kann da nur der Verklagte, der das einbindet, oder auch der Nutzer, der sich das anschaut?
Der Nutzer normalerweise nicht, weil es ja die flüchtige Vervielfältigung ist, weil es der Computer ja auch in den Cache. Also auf jeden Fall vorübergehend vervielfältigen muss, aber das ja jetzt keine dauerhafte Kopie ist normalerweise. Außer er weiß irgendwie, wie er es rausbastelt, aber der Durchschnittsnutzer, denke ich mal, denkt da jetzt wahrscheinlich nicht drüber nach, wo jetzt da die Website hingespeichert wurde, ja.
WLAN war vor ein halbes Jahr mal so eine richtige Kontroverse über genau das hier, und zwar über das zweite. Und da hat das EcoDrive von GEMA hat behauptet, das erste Geld. Und da haben sie gesagt, jetzt werden wir alle 15-Jährige, die auf Facebook irgendwelche YouTube-Videos verlinken, die werden wir jetzt klagen. Also das hatten die vor, und das haben sie dann natürlich irgendwann wieder abgesagt. Aber wie ist es in Deutschland? Ist es komplett unklar? Hat jemand das mal versucht? Oder?
In Deutschland versucht, muss ich jetzt glatt mal überlegen, kann ich mich jetzt, glaube ich, nicht erinnern. Ich glaube, in den Niederlanden hat es mal irgendjemand irgendjemand versucht. Kann sein, also so irgendwo in Westeuropa, ja. Ja?
Was passiert, wenn ich das, was ich einbinde, irgendwie verändere oder verbessere? Ich nehme zum Beispiel ein Bild, das Bild ich von so fremden Quellen ein, und dann verändere ich das, und das ist mein einziger Zweck, wieso ich es angebunden habe, das zu verändern und zu verbessern. Macht es einen Unterschied?
Es kommt drauf an. Also einmal, wenn man jetzt das Bild selbst verändert, bearbeitet, kann es unter Umständen eine Bearbeitung sein, also dass man ein neues Werk schafft, das ist Paragraph 3 Urheberrechtsgesetz. Das kann sein, wenn es eben, ja, also wenn man eben selber auch eine gewisse persönliche geistige Schöpfung reinarbeitet und dann schon eine gewisse wesentlicher Unterschied zwischen dem vorherigen und dem jetzigen Werk vorhanden ist. Kann es eine Bearbeitung sein, dann ansonsten muss man halt darauf achten, dass man das Werk nicht entstellt, weil der Urheber ein Recht darauf hat, dass sein Werk nicht entstellt wird. Entweder das Werk selbst oder durch den Zusammenhang, in den es eingebunden wird. Ja? Die Bearbeitung ist prinzipiell erlaubt, wenn es, werden wie selbstständige Werke geschützt. Wenn es jetzt eine gewisse wesentliche Bearbeitung, also eine neue Gestaltungsdimension erhält, dann ist es ein geschütztes Werk selber. Aber das muss man dann versuchen zu erreichen.
Natürlich. Ja, aber hätte ich es denn von Anfang an benutzen dürfen und es bearbeiten dürfen? Also es ist dann vielleicht danach geschützt, aber hätte ich was wenn ich das, darf ich sowas überhaupt?
Wenn's
zugänglich machen.
Also selbst wenn ich es irgendwie.
Also wenn es jetzt beispielsweise der Urheber selber ins Internet stellt und man es da jetzt runterladen darf, dann darf man es auch bearbeiten. Die Frage ist jetzt halt dann wieder, ob es erstens mal urheberrechtmäßig zugänglich gemacht wurde und ob man irgendeine technische Maßnahme umgehen müsste.
Das Problem existiert halt in der Open Source Welt oder generell, wenn man mit Quellcode von irgendwo hernimmt.
Bei Quellcode weiß ich jetzt nicht genau, wie es ist, weil ich mich jetzt nur mit Musik und Filmen beschäftigt habe in der Arbeit. Das ist auch prinzipiell, glaube ich, nach dem Urheberrechtsgesetz geschützt, aber das funktioniert ein bisschen anders, wenn man sagt, Programme haben oder Quellcode hat ein anderes Schutzbedürfnis als jetzt beispielsweise ein Gedicht oder ein Buch. Ja?
Geht es da so was Ähnliches? Oder
Aufgaben, muss ich glaube mal gucken.
Aufgaben bzw. Folien bzw. Videomaterial.
Also für Aufgaben weiß ich jetzt nicht genau, weil ich mir jetzt nicht sicher bin, inwieweit das entweder. Ja, Aufgaben ist eine gute Frage.
Letztlich ein Text.
Ein Text, ja, bei Aufgaben. Aufgaben kann man ja jetzt nicht mit einem Gedicht beispielsweise vergleichen, deswegen bin ich mir da jetzt nicht genau sicher, inwieweit da jetzt Aufgaben drunter fallen. Also das weiß ich gerade nicht, tut mir leid.
Das ist ja auch nicht öffentlich oder so. Das ist
auch nicht
geschützt.
Wenn es nicht geschützt ist, dann geht es ja eh.
Das wäre ja schwer, wenn ich das als Text in HTML einbinde oder auf DRP oder sowas, kann ich einfach drüber gehen mit der Maus und habe es meistens kopiert.
Also beliebige Beispiele, aber für alle, von denen Quell geht, dass es auf jeden Fall geschützt ist, also urheberrechtlich geschützt. Ja. Also wenn ich ein Bild von einer Webseite kopiere und den in meine Folie reinpaste, dann ist es ja ein Teil der Bearbeitung und das ist halt widerrechtliche Verwendung.
Gibt es das nicht ganz, du musst da auch vielleicht spielt dann eine andere Sache, weil du machst dann Unterrichtsmaterial oder nichts.
Da gibt es keine Ausnahme. Das sind nicht für uns. Explizit von der Uni gesagt, da gibt es keine Ausnahme.
Ja, also mit jetzt Verwendung im Aufgaben von im wissenschaftlichen Kontext, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Tut mir leid. Moment, da oben war zuerst dran.
Ich wollte noch ergänzen für die Aufzeichnung, weil wir Computerprogramme starten. Urheberrechtsgesetz, Abschnitt 8, Paragraph 69 A bis G. Besondere Bestimmungen für Computerprogramme.
Ja, das ist, also es gibt besondere Bestimmungen für die, aber mit denen habe ich mich jetzt im Rahmen der Arbeit und des Vortrags nicht genauer befasst. Das ist, glaube ich, wäre wahrscheinlich ein schönes Thema für einen eigenen Vortrag. Paragraph 69a bis G. Danke.
Noch ein Beispiel aus der Praxis. Nehmen wir mal an, du als Dozentin hältst jetzt einen Vortrag über, sagen wir, Urheberrecht und zwischendurch fragt jemand was und du sagst, ja klar, ich habe da was vorbereitet und möchtest eine Webseite, die du selbst vorbereitet hast, zeigen. Du öffnest deinen Webbrowser und natürlich sieht man zuerst die letzte Seite, die du aufgerufen hast, die du nicht zeigen wolltest. Wie ist die Urheberrechtslage? Also wenn die Seite jetzt nicht von dir kommt, sondern von irgendjemand anderem, der da dran Rechte hält.
Also wenn er die öffentlich im Internet zugänglich macht, dann kann es natürlich passieren, dass sie da mal jemand sieht.
Es geht mir darum, dass du beispielsweise in einer Vorlesungsaufzeichnung dieses Material öffentlich zugänglich machst danach.
Also wenn es schon öffentlich zugänglich ist, dann ist es kein Problem.
Dann könnte ich ja jedes Material, das im Internet liegt, ausdrucken und verteilen.
Ja, also das ist offensichtlich illegal.
Also. Man darf ja zum Beispiel auch nicht irgendwie Screenshots von Zeitungswebseiten machen und die dann ausdrucken und verteilen. Das ist, also zumindest gab es da in letzter Zeit öfter Abmahnungen.
Ich unterstelle ein kommerzielles Interesse des Anbieters mal.
Also wenn das eigentlich dagegen geschützt hat, dass es jetzt jeder sehen kann oder dass es bestimmte nicht sehen können, dann ist es, glaube ich, tatsächlich eine Umgehung. Das ist eine interessante Frage. Habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht.
Ich wäre, um das zu verdeutlichen, ich habe einen Benutzernamen und Passwort bei einer Zeitung, wo ich Geld bezahle,
ja,
um dann okay. Dokumente abzurufen, die eigentlich nicht zugänglich sind. Mhm. Habe das vorher gemacht, habe einen Browser offen, öffne den jetzt in wechsle den Browser, will aber nur einen Tab öffnen, zeige den kurz an. Das heißt, es ist eigentlich nicht mal beabsichtigt, wird aber jetzt gerade dieses Video mit aufgezeichnet und dieses Video kommt nachher dann wieder umgesetzt.
Also ganz sicher ist man wahrscheinlich wirklich nur, wenn man es verpixelt, aber...
Das ist ja schwierig nachträglich zu machen.
Einfach die Frage, spielt die Intention hier eine Rolle? Also wenn ich es eigentlich gar nicht machen wollte, aber mache es trotzdem?
Dann eigentlich nicht. Also wenn man es nicht vorhat, hat man ja nicht die Absicht, es öffentlich zugänglich zu machen.
Also einfach zusammengefasst die Intention, die kriege ich mit Lieder mit, wenn ich jetzt irgendwas aufgesehen habe.
Muss ich mal kurz gucken. Kommt jetzt darauf an, ob das Gesetz nur vorsätzlich oder Fahrlässigkeit sanktioniert.
Ich meine, der Urheber könnte doch öffentliche Aufführung als Nutzungsrecht, als Nutzungsart ausschließen, aber trotzdem die Webseite ins Internet stellen, damit die Leute lesen können. Nein, ich meine, er schließt öffentliche Aufführung der Inhalte aus, gegenüber dir jetzt. Jetzt kommst du als Nutzer, nutzt die Webseite, darfst sie auch lesen, aber darfst sie nicht öffentlich aufführen.
Oder? Nein, ich werde da keine Daten erheben kann, so von denen.
Nee, ich meine, der hat ja das Recht, Nutzungsarten festzulegen. Er legt jetzt fest, er ist einverstanden mit... Also,
das der Nutzung auf seiner Webseite, aber nicht...
Ja, aber er verbittet sich eine öffentliche Aufführung. Das heißt, du darfst jetzt nicht im Theater seine Webseite öffnen. Und dann ist halt die Frage, wie sieht es bei sowas aus? Das sind ja Fälle, die setzen an der Uni praktisch auf, solche Sachen. Deswegen frage ich ja.
Oder im Rahmen einer bezahlten Vorlesung oder Vortrag sonst was.
Ja, natürlich. Also die Uni ist ja ein Wirtschaftsbetrieb.
Ja.
Müsste ich mich jetzt ehrlich gesagt einlesen, um das abschließend klären zu können. Also kann ich jetzt nicht so aus dem Stegreif beantworten.
Kein Problem.
Ich weiß jetzt nicht, wer zuerst war.
Ich habe noch einen kleinen Kommentar zu den Protokollen von Kadeben. Es gab vor einem Jahr, zwei Jahren sowas rum, eine Diskussion darum, dass der Fotograf bei Fotos direkt an einem Bild genannt sein muss. In Zeitungen, glaube ich.
Urheberpersönlichkeitsrecht, dass er genannt wird.
Die einen haben gesagt, in die Datei rein. Das reicht. Die anderen haben gemeint, ins Bild ist wieder eine Veränderung des Bildes. Also auch,
ja, keine wesentliche Veränderung, außer es ist so groß wie das Bild.
Nur einen Namen drunter schreiben oder einen Rahmen drum machen, ist keine wesentliche Veränderung.
Ja, also wenn es wirklich nur klein im Eck steht oder so, dann ist es eine...
Wenn man einen großen Text drüber schreiben, ist eine Veränderung.
Ja.
Was erzeichnet denn keine großartige Veränderung, weil es keine besondere Leistung
okay,
wird?
Also, ich
muss wieder ein eigenes Gedicht oben drüber bringen.
Ja,
das ist dann eine Bearbeitung und ansonsten, wenn es jetzt das Bild nicht irgendwie extrem entstellt oder so, kann es dem Urheber ja eigentlich recht sein, wenn es irgendjemand mit reinschreibt, dass er da jetzt die Urheberrechte dran hat. Also wenn es das Bild jetzt irgendwie nicht optisch extrem zerstört, dass er mit drin steht, dann wüsste ich jetzt gerade nicht, was da dagegen sprechen würde. Ja, machen wir mal kurz um.
Es gibt doch auch irgendwie ja, Webseiten, die jetzt Bilder verkaufen oder
so. Mhm.
irgendwie, ich weiß, vielleicht habe ich auch was falsch verstanden bis jetzt, aber mit dem Bild nochmal. Also wenn ich jetzt ein Bild hernehme und es verändere und es dann neu veröffentliche und nehmen wir jetzt einfach mal an, ich hätte da irgendwas, da wäre eine Schöpfung drin, die schützenswert ist. Mhm. Geht es dann, oder, also das ist mir irgendwie noch nicht ganz klar. Also wenn man,
ich muss dazu sagen, ob es Kunst ist oder nicht, das ist wichtig. Ich habe das mit meinem Bruder
gesagt. Man muss gucken, ob die eine gestalterische Schöpfungshöhe überwunden wurde. Wenn das so ist, dann ist es ein eigenes, selbstständig geschütztes Werk. Also dann bist du quasi der Urheber davon.
Okay, und wenn ich davor gar keinen Zugriff darauf hatte oder die Rechte daran hatte, das irgendwie weiter zu. Ja, okay, vervielfältigen darf ich. Also das wäre dann keine Vervielfältigung mehr, oder?
Ich glaube nicht.
Weil es dann was anderes ist. Also auch wenn ich jetzt ein Video nehme, einen fertigen Film nehme, wenn mir eine DVD kaufe, da ist kein wirksamer Kopierschutz drauf. Und ich weiß aber, ich darf den nicht für nicht private Kopien vervielfältigen und da jetzt ja was Neues draus machen. Und nehmen wir an, ich hätte da genug geleistet, dass es schützenswert wäre. Dürfte ich das dann veröffentlichen?
Soweit ich es verstanden habe, ja, weil es dann ein eigenes Werk ist. Okay, cool. Also ob dann der Urheber irgendwie trotzdem noch Ansprüche hat, das weiß ich jetzt nicht.
Also ich bin noch andere. Das ist bereits passiert bei Harry Potter und ein Stein. Ja, das ist da wurde das Videomaterial von Harry Potter benutzt und neu vertont. Allerdings fällt das offenbar unter Kunst oder Satire oder sowas in der Art. Also das Resultat war, dass Warner Brothers oder wer da die Rechte dran hält, darauf verzichtet hat, die Urheberin, glaube ich, zu verklagen. Allerdings haben zwischenzeitlich die Provider das Material vorübergehend aus dem Netz genommen, aber es ist wieder online und keine Ahnung. Also in Deutschland wurde auf jeden Fall die Urheberin nicht verklagt, soweit ich mitgekriegt habe.
Das ist sowas wie die schwäbische Version von Star Wars.
Ja, man muss das allerdings dazu sagen, dass das Material so stark qualitätsreduziert ist, dass es dem Urheber wahrscheinlich egal ist.
Ja, wenn es dem Urheber egal ist, ist es ja egal.
Wahrscheinlich. Oh doch.
Okay. Ja, also Satire wiederum ja, aber nicht.
Moment, was ist der Unterschied zwischen Satire und negativ? Weil Satire ist doch per Definition negativ.
Es kommt darauf an, ob du es dazu schreibst.
Ja, das ist nur der Turm, ob das Werk sozusagen nicht geschützt werden muss davor. Das hat man davor irgendwie, dass man das nicht irgendwie schlecht machen darf.
Entstellen?
Ja,
entstellen. Ja, das ist etwas, was betroffen sein könnte. Ansonsten. Ja gut, wenn man es jetzt ins Schwäbische übersetzt, das könnte dann eine Übersetzung sein, das ist dann eventuell wieder eine eigene geistige Leistung oder ein eigenes Werk. Ja, das ist sind explizit erwähnt, also scheint prinzipiell möglich zu sein, dass man es dann ins Schwäbische beispielsweise übersetzt. Ja.
Ich würde es dann noch mal gerne noch ein paar Worte verstehen. Es wäre cool, wenn du ein paar Gerichtsbeispiele bringen könntest, wo die Grenze gezogen wurde. Zum Beispiel bei Schöpfungshöhe.
Moment, da muss ich jetzt mal gucken, wo ich mir das notiert habe. Also was jetzt? Also was jetzt beispielsweise keine Schöpfungshöhe hätte, ist, wenn man bestimmte Dinge einfach, nee, Moment. Das ist auch wieder so ein schwammiger Jurabegriff, wenn man es anschaut, dann weiß man es, aber das jetzt so irgendwie abstrakt zu beschreiben, ist ein bisschen schwierig. Also man erwartet eben einfach, dass so ein bisschen die Persönlichkeit, die Fantasie des Urhebers mit rein spielt. Also ich glaube, Fahrpläne zum Beispiel sind meines Wissens nicht urheberrechtlich geschützt, weil der einfach nur beschreibt, wie die Linien fahren. Wenn er es jetzt aber irgendwie besonders schön malt oder so, dann hat es jetzt schon wieder die Gestaltungshöhe. Das war, glaube ich, so das anschauliche, das Beispiel, das ich jetzt gerade irgendwie im Kopf hatte.
Das Maschinenaufsage oder Problem, was ist denn bitte schön, die gewerblichen Zwecke, ab wann finde ich denn gewerblich?
Gewerblich, also bedeutet ja einmal, dass man Geld damit verdient, eine gewisse auf Dauer angelegte Tätigkeit heißt es normalerweise. Also man hat so im Hinterkopf, dass man es gerne öfters tun würde, um seinen zum Lebensunterhalt beizutragen.
Wenn es eine Tätigkeit ist, die sich selbst finanziert oder spendenfinanziert, kann es unter Umständen gewerblich sein?
Soweit ich weiß schon. Ich bin mir aber jetzt, also, ich glaube schon.
Kannst du mit der Übersetzung mal erklären, wenn ich jetzt ein deutsches Buch nehme, das ist ein englisches, mhm. Oder wenn ich ein Buch verfilme, dann kann ich das dann verkaufen, ohne den Typen überhaupt zu verkaufen. Also von der Ecke ist es nur unlogisch. Ist das Recht gar nicht anderes? Geht es da nicht ums Urheberrecht, sondern um geistiges Eigentum? Was
also es ist.
Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass Geschmacksmuster auch noch ein Problem sein könnten. Weil bei der Deutschen Bahn zum Beispiel ein Foto von einem Zug, weil das Hauptfarbeigentum darauf ist weiß und die rote Linie. Das ist wiederum ein Geschmacksmuster der Deutschen Bahn. Oder das Magenta Tee, Magenta, wo die Telekom da dranhängt. Das ist, muss man ja dann schauen, dass da nicht noch andere Rechte dranhängen.
Ja gut, aber es geht ja nicht darum, dass ich irgendwie zugehörig bin, sondern dass ich das nehme und verändere. Das ist ja, das Gesetz ist ja wirklich eine große Veränderung, aber ja, ich habe ja trotzdem, das passiert ja trotzdem im Originalwerk und das dann.
Also es ist so, wenn man es jetzt selber bearbeitet und dadurch ein geistiges Werk schafft, verliert der ursprüngliche Urheber jetzt nicht die Rechte an seinem bearbeiteten Werk. Also an deinem Werk nicht, soweit ich es verstanden habe. Also nur an seinem, das er bearbeitet hat, da kann es dann, wenn ich es jetzt richtig sehe, auch sein, dass er bestimmte Ansprüche gegen dich erheben kann. Vielleicht jetzt, dass du ihn irgendwie am Gewinn beteiligst oder sowas. Aber also sehe ich jetzt so, müsste ich jetzt nachgucken, um es ganz genau sicherstellen zu können. Aber das müsste so sein. Also mein eigentlicher Vortrag ist nicht mehr lang, sollen wir die Fragen einfach irgendwie nach hinten verschieben, ja. Ja. Bevor jetzt da irgendwie der Zusammenhang mit dem Framing zu sehr verloren geht. Also die eine Frage ist eben, ob es eine öffentliche Zugänglichmachung ist. Dafür würde sprechen, dass es dann an der zugrunde liegenden EU-Richtlinie möglichst nah dran wäre. Dagegen spricht, dass es der Gesetzgeber nicht wollte und dementsprechend der Wortlaut auch nicht hergibt. Die andere Variante ist, dass man das als sogenanntes unbenanntes Verwertungsrecht nach § 15.2 Urheberrechtsgesetz einordnet. Also der § 15 listet einfach nur die verschiedenen Verwertungsrechte auf und hat dann eben eine Liste mit explizit genannten, aber weil vor der Liste insbesondere steht, heißt es, dass es auch unbenannte Verwertungsrechte darüber hinausgehen kann, die dann eben nach diesen Paragraphen geschützt werden. Das ist jetzt die andere Variante, unter anderem die der BGH, glaube ich, jetzt muss ich nochmal gucken, aber ich glaube, ja, doch, müsste. Genau, also der BGH hat gesagt, das passt nicht zur öffentlichen Zugänglichmachung, es ist ein unbenanntes Verwertungsrecht nach § 15 Absatz 2. Aber man betrachtet es eigentlich auf jeden Fall als Verwertungsrecht, das betroffen sein kann. Und dementsprechend kann dann kann man dann jetzt noch bei den Ansprüchen des Urhebers danach unterscheiden, ob die geframte Webseite, also die Originalwebseite, beziehungsweise das, genauer gesagt, das Werk, das da drauf ist, zuerst durch den Urheber zugänglich gemacht wurde. Dann hat er natürlich einmal einen Anspruch gegen denjenigen, der das Werk über den Frame eingebunden hat. weil er ja in das unbenannte Verwertungsrecht nach § 15 beziehungsweise nach anderer Ansicht nach 19a eingreift und auch gegen die verschiedenen Hoster und ja. Und bei der urheberrechtswidrigen zugänglich machen läuft es eigentlich doch genauso. Okay. Ja, das war es jetzt dann von meiner Seite. Gibt es jetzt noch weitere Fragen? Ja?
Ich glaube, das passt auch zum Training. Ich habe so eine ganz praktische Frage. Wir haben irgendwie gelernt in den Seminaren, dass man, wenn man eine Bildpräsentation macht und ein Bild aus dem Internet nimmt, wenn man die Quelle dazu schreibt, das ist dann in Ordnung. Also wenn ich irgendwie ein Bild von, keine Ahnung, www.blumen.de, keine Ahnung, nehme, mit einer Orchidee drauf und man schreibt Quelle, dann darf ich das auch meinen Studienkollegen und Studienkollegen präsentieren.
Das ist ja ein Grund. Prinzipiell ja, wenn das öffentlich zugänglich gemacht hat. Also das Hauptproblem beim Framing ist einfach, dass man mitunter nicht sieht, dass es jetzt nicht der Urheber selber eingestellt hat oder derjenige, der die Webseite hat, halt nicht der Urheber ist und auch nicht unbedingt die Rechte dran hat. Aber also bei öffentlich zugänglich gemachten reicht es angeblich normalerweise. Also ich wüsste jetzt gerade nicht, was genau dagegen spricht. Ich glaube, du warst, oder du?
Ich habe eine Frage zum, ich denke, das heißt Zitatrecht. Also, ich habe es von der Folie aus und übernehme ein Bild aus der Literatur, zum Beispiel, oder einen Text aus dem Buch. Und referenziere das halt so, indem ich sage, ah, der hat es gemacht, dann habe ich es runtergeladen und da kann man es kaufen und so weiter.
Moment, Zitatrecht, dachte ich, gäbe es was Eigenes. Also wenn es explizit auf den Urheber verweist und wo man es finden kann und dass sich die Leute das alle kaufen sollen, ist es ja eigentlich Werbung für ihn. Aber da sind Zitate. Ja, es gibt für sogenannte Zitate noch eine spezielle Norm. Ihr habt da 51, haben wir gerade gefunden.
Ich glaube, der Zitatzweck ist dann nicht erfüllt.
Mit dem Zweck, das Zitat zu finden. Ja, es ist, also wenn du jetzt nicht das ganze Buch abdruckst, ich glaube, das geht auch ein bisschen nach der Menge, wie viel man da jetzt eigentlich dann übernimmt.
Ist 10%, aber ein anderer hat gesagt, dass es offensichtlich falsch war, was er gesagt hat. Und jetzt sagen die Professoren auch, das macht er jetzt
eigentlich. 10% von der Diktatur ist ziemlich viel.
Ja, es ist.
Und der Hintergrund war ein Hochschüler, die irgendwie 90% von so einem Buch kopiert hat und jetzt ein E-Learning-System kopiert hat.
Das ist wahrscheinlich das, wo es dann, wenn man es in einem juristischen Kommentar nachschlägt, liest, eine Meinung, andere Meinung, Rechtsprechung, Teil der Lehre, Teil der Literatur, herrschende Meinung und so weiter. Also ich würde jetzt mal vermuten, dass das auch innerhalb der Juristen dann nicht so hundertprozentig klar ist.
Ja. Wenn ich nun einen Text oder sowas habe und
also wenn man es. Meinst du jetzt ausgedruckt oder auf einer Webseite?
Ich meine in einer Präsentation. Die Präsentation selber ist natürlich nicht.
Müsste, wenn es für einen Vortrag ist, glaube ich, das sonstige Gebrauch. Moment. Ich finde es jetzt gerade nicht, aber ich glaube, dass das unter bestimmten Voraussetzungen geht. Die Voraussetzungen finde ich aber gerade ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, wenn es jetzt für einen Vortrag ist, muss man dann wieder gucken, wie es jetzt mit dem wissenschaftlichen Gebrauch zusammenhängt, weil es jetzt für wissenschaftliche Anlässe oder für einen wissenschaftlichen Rahmen gewisse Sondervorschriften gibt, wie es da dann geregelt ist. Ja?
Ist Lehrer auch wissenschaftlich? Also Lehrer an der Uni oder ist Lehrer an der Uni nicht wissenschaftlich?
Lehrer ist wissenschaftlich.
Lehrer ist schon wissenschaftlich, okay.
Prinzipiell schon, ja.
Ich dachte, wissenschaftlich wäre akademische Vorträge, Projektvorträge und solche.
Nee, also Lehrer an der Uni fällt jetzt auch unter wissenschaftlich. Ich glaube, Schulunterricht auch. ja. Als Text, okay. Also das heißt, dass das Video lief quasi ganz normal mit Ton und allem?
Ja, also die haben nicht die Videos dazu veröffentlicht, die haben rein die Übersetzung veröffentlicht zu den Film bzw. Serie. Das funktioniert ja auch in bestimmten digitalen Format, kann man das einfach einzeln veröffentlichen und zum Download anbieten.
Mhm.
Und die haben sich auch nicht irgendwie selbst als irgendeine illegale Seite gesehen, deswegen haben sie die Adressen geschützt, so wie die ganzen Warenzeiten oder sowas.
Mhm.
Und es ist schon mindestens 4 Jahre her.
Mhm.
Und es war halt ein größeres Portal. Die haben so gut wie für alle Serien wirklich Übersetzungen angeboten. Also
in welchem Rechtskontext sind die runtergefahren worden?
Bitte?
Nach welchem Landesgesetz sind die abgeschaltet worden?
Ich weiß nicht, es war aber eine deutsche Seite, da war ich mir ziemlich sicher.
Also du hast das Äquivalent von übersetzten Musikliedern oder...
Es war einfach nur der Text.
Ja, ja, aber das Äquivalent, wie halt, wenn du eine Lyrics-Seite zu einem Lied hast, da halt die Übersetzung von einer englischsprachigen Serie.
Genau.
Also das war jetzt praktisch, also dass ich es mir ungefähr vorstellen kann, man hat jetzt, wenn man die verwendet hat, praktisch im einen Fenster das Video von der amerikanischen oder von der Serie gehabt und rechts dann so nebenher den Text ganz normal gescrollt,
ja,
oder wie?
Ja, wobei, wenn du das im richtigen Format exportierst, kannst du das in einem Player dann spielen lassen.
Also unten läuft dann...
Genau, also es gibt ja spezielle Dateiformate für Untertitel,
mhm,
und diese Untertitel haben sie in diesem Format zur Verfügung gestellt.
Mhm.
Und wenn du als User das richtige Video dazu hattest, dann konntest du die Untertitel in deinem Videoplayer so öffnen,
mhm,
dass sie dann richtig synchron zum Video abgelaufen sind.
Mhm.
Also die Videos haben sie ja nicht angeboten.
Interessant. Weißt du noch, was das für ein Anbieter war?
Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es ein recht großes Portal war.
Mhm.
Ja, nicht so gerade auch so für Simpsons oder so. Also alles, was wirklich aktuell rauskam,
mhm,
haben natürlich die Übersetzungen eigentlich
normal getan. Aber dann ist es ein Anreiz, um ein Video zu kaufen.
Ich denke mal, also jetzt, wenn es bekannte Serien waren, dann haben die halt meistens schon irgendeinen Lizenznehmer in Deutschland und es kann dann natürlich sein, dass man irgendwie so gegen dessen Rechte verstoßen haben könnte. Vermute ich jetzt mal, dass das so,
ja, aber wie gesagt, war wirklich nur die
Übersetzung. Ja, also wie gesagt, wann jetzt genau Übersetzungen, wie die jetzt geschützt sind, das habe ich mich jetzt noch nicht mit befasst. Also
ich kenne die gesetzliche Grundlage auch nicht, ich kenne es nur in diesem einen Fall.
Ja, also ich vermute mal, dass es also bei großen Serien einfach so war, dass die Rechte jetzt in Deutschland auch schon vergeben waren und da dann halt gegen die Übersetzungsrechte eigentlich verstoßen wurden. Ja.
Du hast jetzt halt nur über das Urheberrechtgesetz,
mhm,
gesprochen.
Mhm.
Aber gerade bei dieser Fallseriengeschichte, da ist ja immer wieder die Rede dann vom Telemediengesetz und vom Telekommunikationsgesetz. Und je nachdem, welches da anwendbar sei, auf welchen Fall kommt es dann irgendwie drauf an und so. Kannst du da mal irgendwie...
Also ich hatte eben ein urheberrechtliches Seminar, deswegen habe ich mich jetzt damals nur mit Urheberrecht befasst und dann im Wesentlichen den Vortrag übernommen. Telemediengesetz habe ich jetzt auch nicht dabei. Das betrifft, soweit ich es jetzt im Kopf habe, die Provider, also die ganzen Netzanbieter und... wie sie alle heißen, die können eben entweder Störer sein oder eben Anspruchsgegner für einen Auskunftsanspruch. Aber, also mit denen habe ich mich jetzt nicht näher befassen müssen damals, von dem her. Also worauf soll es dann hinauslaufen?
Als die Ankündigung kam zu deinem Vortrag, kam gleich einer, der gemeint hat, ja, und was weiß ich, ob das und jenes nicht nach dem Gesetz oder lieber nach dem Gesetz, und dann sei das so. Da bin ich als Laie einfach völlig überfordert.
Also das Urheberrecht an sich, das läuft nach dem Urheberrechtsgesetz, das Telemediengesetz, das ist ja dann eben für die Infrastruktur dazwischen eigentlich, also eben jetzt für die Netzanbieter und die Serverzentren und was es da nicht alles gibt. Telefon, Fernsehen vielleicht auch, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also das sind so die Bereiche drumherum. Aber jetzt nicht direkt für Urheberrecht. Hat's geholfen?
Es ist okay.
Okay, ja.
Also ich habe schon häufig gesehen, dass so Videos gespiegelt wurden. Das ist ja schon urheberrechtliches Video veröffentlicht, aber das haben sie auch noch umgedreht.
Also das ist, ich vermute mal, dass es irgendwelche Filter gibt, die über Bilderkennung gehen und vielleicht kopieren sie es gespiegelt nicht so schnell, aber das müsste, wenn es eine Bearbeitung ist, dann keine wesentliche, weil es ist ja einfach nur gespiegelt. Ja?
Das hat wirklich dazu zu tun, dass man verhindern will, dass die Videos gesperrt werden. Diese Kanäle nämlich wirklich, man muss die Videoprovider, also die Videos anbieten, müssen filtern und schauen, dass keine gesperrten Videos nicht an weiteres Tag mal reinmachen. Diese Filter laufen natürlich schlecht, wenn man das Video irgendwie manipuliert, sodass es eigentlich noch sichtbar ist. Aber dagegen müssen sie auch schützen.
Ich meine, technisch gibt es da ja beliebige Varianten.
Ja.
Ich meine, ich kann das Video mit einem One-Time-Pad verschlüsseln, dann veröffentliche ich hier große Zufallszahlen, dann veröffentliche ich hier zweite große Zufallszahlen, nur wenn man weiß, dass man die beiden Zufallszahlen mit X auf und Y muss, und dann kommt das Video dabei raus.
Jetzt die Frage, ob das schon wieder ein wesentlicher Verschlüsselungs- oder ein wesentlicher technischer Hintergrund ist,
den Schuldigen nicht zuordnen können. Also ich mag das nicht alleine. Also es gibt technische Möglichkeiten, was aus der Erklärung. Ich nehme eine beliebige Datei, ich nehme eine Zufallszahl und verknüpfe die beiden so, dass ich am Ende zwei Zahlen habe, von denen man nicht technisch sagen kann, welches von beiden jetzt die Zufallszahl ist und welche die erzeugte Zufallszahl sind. Also kann sozusagen zwei Leute hinstellen, die brauchen beide, meine Datei ist eine Zufallszahl. Also ich bin unschuldig, ich habe einfach nur einen Zufallszahlengenerator geworfen. Das behauptet das Gleiche. Die brauchen auch gar nicht aufeinander zu verweisen, sondern ein Dritter sagt, die beiden haben Zufallszahlen, einer von beiden lügt vielleicht. Wenn du das jetzt zusammenfasst, dann kommt ein schöner Film raus. Aber sind drei beteiligt? Drei Leute sind beteiligt. Jeder behauptet, ich bin unschuldig und du kannst das technisch nicht beweisen.
Und der Dritte sagt, die zwei waren es. Okay.
Ja, genau.
Also technisch ist in dem Fall total wurscht. Also du versuchst hier zu zerteilen, damit es irgendwie so sich anhört, als würde man es umgehen. Aber,
aber was passiert dann, wenn man technisch nicht nachweisen kann, wer jetzt tatsächlich der Schuldige ist? Aber es ist garantiert klar, dass einer von den drei irgendwie...
Ja, dann verknackst du die Filmindustrie wegen Diebstahl von Elektrizität oder weil es so wir kennen das doch.
Also wenn man es ihnen wirklich gar nicht nachweisen kann, dann erwischt man sie auch nicht. Wenn es jetzt natürlich so ist, dass man definitiv weiß, die waren es jetzt irgendwie alle drei im Verbund und man weiß jetzt nicht, wer da genau was gemacht hat, dann sind es... dann haften sie quasi zusammen. Also
deswegen haftet nicht der sagt, guck mal die zwei, weil dadurch wird der Film erzeugt.
Er stellt ja die Sache nicht zur Verfügung. Er sagt ja nur, die anderen haben einen potenziellen Verstoß begangen. Also das ist, wenn es nicht stimmt, dann muss man ihn irgendwie wegen Verleumdung oder dergleichen versuchen. Also wie gesagt, wenn man es nicht nachweisen kann, wer es jetzt genau war und auch nicht, dass es überhaupt die beiden waren, dann kann man nichts machen. Entweder man kann halt beweisen, es waren beide, dann bilden die sozusagen so eine Gesamtschuldnerschaft. Ja, sowas, ja. Ja? Es ist ja dann das, also wenn es jetzt eine Pfadfindergruppe ist, dann ist das ein persönliches, privates Band, dann ist es nicht öffentlich. Wenn es jetzt nicht aus einer offensichtlich rechtswidrigen Quelle ist, ist es meines Erachtens auch eine zulässige. Also wenn es jetzt nur ein, man muss dann auch noch unterscheiden, ist es jetzt der ganze Film, ist es ein Schnipsel. Ja, das ist also, es würde ich jetzt sagen, ist eine Privatkopie, eine zulässige. Also wenn er es jetzt nicht danach irgendwie öffentlich zugänglich macht, in der Hoffnung, dass alle Leute jetzt da die 30 Sekunden aus dem wertvollen Film zu sehen bekommen, dann, also wisst ihr nicht, was dagegen sprechen würde. Ja, das eben, also wenn es dem Urheber nicht auffällt, dann hat man eh Glück gehabt.
Das ist das Fazit, oder?
Ja, das ist immer das Fazit.
Noch eins, und zwar, hast du nur diese zwei Bilder Zeit gehabt, für Streaming und für File-Sharing, wo irgendwie so ein zentraler Server dazwischen war. Das ist ja aber fürs File-Sharing ja eigentlich gerade nicht typisch, dass es einen zentralen Server gibt.
Doch, meistens schon. Also es gibt diesen Sonderfall von der AT, aber normalerweise ist es schon ein zentraler Server da irgendwie beteiligt, zum Beispiel ein tollen Tracker. Da wäre halt ein Tracker, der sagt, ah, der, den hat der Teil, der hat der Teil und
ja, aber dann geht es nicht vom Upload oder vom Server.
Das geschützte Wald liegt nicht auf dem Server vor.
Das ist gerade vor, es können auch 100 Server in der Mitte sein. Aber du hast dazu beigetragen, dass es zu viel
gemacht genau. hast. Also es geht um die Ermöglichung, nicht um das tatsächliche Besitz von dem Server. Also das Ermöglichen von Zugriff auf.
Ja, das ist ja wieder die Störung.
Ja, wenn du, also, wenn du 100 Schnitzel ablegst auf 100 Servern, sind es trotzdem nur nach 19a Kopien.
Eine 19a ist die Zugänglichmachung. Also es ist auch, es muss jetzt kein zentraler Server vorhanden sein, es genügt eigentlich dann auch irgendwie die Zentrale oder das ja, dass das irgendwie gleichzeitig wieder hochlädt oder irgendwie für andere auf seinem Rechner verfügbar macht, aber es ist, also Vervielfältigung findet dabei statt. Oder eine öffentliche Zugänglichmachung, meistens beides. Ja.
Esoterische Fragen. Aufbauend auf Jürgens X-Org-Verschlüsselungs-Idee. Könnte ich ja theoretisch den Provider dazu zwingen, dass er um die den Urheber zu zwingen, um die Urheberrechtsverletzung festzustellen, meinen Kopierschutz umzugehen? Kann ich denn den Urheber verklagen, weil er meinen Kopierschutz umhängen kann?
Das heißt, du hast nur eine Schadensersatzklage heraus. Wie viel Geld klagt aus dir raus, wie viel Geld klagt aus ihm raus?
Sag einfach ja.
Ich sag, das kommt drauf an.
Okay, das, was die Juristen immer sagen.
Genau.
Das sagen wir doch auch.
Ja.
Wo es gerade schon solche Ansätze diskutieren. Ich habe einen schönen Ansatz gelesen, wo der mich auch interessieren würde, wie es damit aussieht. Da hat jemand ein nicht direkt ein urheberrechtlich geschütztes Werk genommen, sondern ein Werkzeug, um so einen Kopierschutz zu umgehen, und hat eine Primzahl gefunden, die dieses Programm repräsentiert, indem man es mit GZIP auspackt. Diese Primzahl, die war dann ausreichend groß, in die Liste der 100 größten bekannten Primzahlen veröffentlicht bekommen. Und hat dann außerdem noch veröffentlicht, übrigens, die so und so vielte Primzahl, die packst du dann mit GZIP aus, dann bekommst du dieses Programm.
Das ist ganz einfach, er hat das Programm veröffentlicht.
Ja.
Wenn ich die Frage hatte, ist das Programm illegal?
Also ist jetzt die Primzahl illegal? Oder? Nee,
die Primzahl nicht, aber das Programm.
Behaupten, dass diese Primzahl das Programm entspricht.
Das ist ja
Das hat er ja nicht behauptet, das, er hat darauf hingewiesen, das ist auch so.
Das ist halt, weißt du, wenn er das zufällig rausgefunden
hat? Ein Triebzahler errechnet hat damit eine Schöpfung begangen und die ist rein zufällig, das geht zu.
Also ich meine, wenn man sich sowas als Verschlüsselung ausdenkt, würde ich mir überlegen, ob ich nicht irgendeinem Urheber als technische Maßnahme verkaufe, statt versuche, seine Werke irgendwie damit zugänglich zu machen.
Also die Primzahl ist auf jeden Fall die Schöpfung.
Glaube ich jetzt nicht.
Ja.
Ja, ich habe jetzt die Fundstelle nur dabei, aber das war gegen RapidShare oder gab es ein BGH-Urteil. Da ging es eben um die Frage, also einmal müssen Sie ja die bereits gefundenen Dateien, wo jetzt explizit darauf hingewiesen wurde, das ist urheberrechtswidrig, ich bin der Urheber, löscht das mal bitte, die müssen Sie ja beseitigen. Und dann war eben die Frage, ob RapidShare auch... wie RapidShare jetzt den Unterlassungsanspruch, den der Urheber auch hat, durchführen muss, also eben, ob sie Filter einbauen müssen, was für Anforderungen diese Filter haben, was sie jetzt alles wirklich vorher überprüfen müssen und inwieweit ihnen da eben diese bei der Unterlassung diese Filter zugemutet werden können, inwieweit die was bringen oder was sie sonst für Maßnahmen ergreifen müssen, damit jetzt ihr Geschäftsmodell zwar weiterhin so funktionieren kann, wie sie es gedacht haben, aber eben die Urheberrechtsverletzungen unterbunden werden können für geschützte Werke. Das war aber, also das ist, war jetzt auch innerhalb der Gerichte relativ unterschiedlich, also was jetzt, es gab wirklich extrem harte Prüfungskriterien und es gab Gerichte, die gesagt haben, naja, können Sie effektiv vorher fast nicht feststellen, was will man Ihnen da jetzt eine Störerhaftung aufbürden? Genau.
Was sind denn die höchsten grundsätzlichen Urteile, die bisher gefallen sind? Ich habe es ja nur von Oberlandesgerichten gehört.
Bundesgerichtshof ist das oberste. Da ging es um Alone in the Dark, ist ein Computerspiel, wenn mich nicht alles täuscht. Die haben eben auch gemeint, ja, man hat jetzt gegen die Filehouse dann nicht nur einen Anspruch darauf, dass jetzt die gefundene Datei entfernt wird, sondern dass die eben dafür sorgen müssen, dass jetzt speziell dieses Werk nicht wieder hochgeladen wird und dass da gewisse automatisierte Filter eingestellt werden müssten und dass dann gegebenenfalls Mitarbeiter noch irgendwie nachkontrollieren müssten. Das hat jetzt der BGH mal gesagt, aber das ist jetzt nicht nur auf positives Feedback gestoßen.
Das ist eigentlich genau das, was YouTube macht jetzt, oder? Also alle Videos, die YouTube reinkommen, werden gefiltert. Das heißt, dieses Content-ID, versuchen sie herauszufinden, ob in irgendwelches Video irgendwelchen Lied drin ist.
Ja, genau.
Und wenn man das in Deutschland versucht aufzumachen, dann kommt so ein schöner Text.
Ja, dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar. Ja, das ist... sowas mit dem YouTube eben versucht, sich da aus der Haftung ziehen zu können. Ja?
Wie ist denn deine Einschätzung? Wie wird sich das Urheberrecht auf europäischer oder deutscher Ebene weiterentwickeln?
Ich hoffe, so schnell wie die technischen Möglichkeiten, das Urheberrecht zu verletzen. Ich denke mal, dass jetzt in nächster Zeit jetzt irgendwie was kommt, damit das Streaming aus rechtswidrigen Quellen irgendwie klarer umrissen wird, wann es jetzt rechtswidrig ist oder mit welchen Inhalten es eben rechtswidrig ist. Ich denke jetzt mal vielleicht, dass es sich eventuell, wenn jetzt das Framen irgendwie seine momentane Bedeutung hält oder irgendwie vergrößert, dass er dann eventuell noch ein Verwertungsrecht mit einnehmen, ein benanntes, weil es im Moment eben nicht so explizit erwähnt ist oder dass sie vielleicht das Abrufübertragungsrecht, das eigentlich in der EU-Richtlinie bei der öffentlichen Zugänglichmachung dabei gewesen wäre, dass sie das noch irgendwie mit reinbauen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Und ansonsten, ich hoffe, dass sie sich jetzt mehr aufs Internet einstellen oder Urheberrecht im Internet und versuchen da jetzt irgendwie so die Rechte sowohl der Urheber als auch der Nutzer in einem Gleichgewicht zu halten.
Ich habe so Schlagzeilen gelesen, dass Günther Oettinger dran ist.
Okay. Okay, dann, wenn es jetzt sonst keine Fragen mehr gibt, hätte ich gesagt, wir beenden das jetzt. Also es war schön hier. Danke für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören und für die Möglichkeit. Und ich hoffe, es hat euch auch interessiert und Spaß gemacht. Dankeschön.